Streitest du gerne? Suchst du Streits? Beziehungsweise gehst du Streits lieber aus dem Weg? Oder stellst du dich der Konfrontation?
Mit wem wäre die erste Frage? Ich würde das differenzieren. Mit Freunden und mit der eigenen Partnerin.
Da suchst du die Streits.
Ist es umgekehrt. Also ich bin eher bereit, mit Freunden, Bekannten, Verwandten zu streiten und da auch unangenehme Dinge auszusprechen, die ausgehalten werden müssen von dem anderen, natürlich nicht von mir, als mit meiner Freundin. Da ist es so, dass ich manchmal sage, okay, wie viel Sinn macht es jetzt, hier zu viel Energie und Ressourcen reinzustecken? Kann ich das runterschlucken oder sträube ich mich so sehr dagegen, dass ich Kontra geben muss? Das gibt's schon.
Warum?
Ach, es gab letztens genau die Situation als Beispiel, das ist banal und langweilig, aber meine Freundin ist eine beschissene Beifahrerin, wirklich beschissen. Ich bin auch ein schlechter Autofahrer. Die Kombination ist halt auch übel, aber meine Freundin ist so eine richtige, pass auf da vorne. Und
bremst du mit den eigenen Pedalen so?
Nee, sie hält sich immer krampf. Also ich werde schon innerlich wütend, wenn ich sehe, wie sie sich so krampfhaft an den Seitengriffen festhält, weil sie Angst hat, dass ich irgendwie die Situation nicht richtig eingeschätzt habe.
Aber wie ist sie als Autofahrerin?
Besser.
Aber warum lässt du sie nicht fahren dann einfach?
Genau, das war der Streitpunkt. Gut, dass du es ansprichst, weil sie hat sich dann, ich hatte einen LKW überholen wollen, der schon so halb auf unserer Spur war, die ganze Zeit links geblinkt hat und ich dachte, nee, den lasse ich nicht durch, ich will noch vorher vorbei. Und es war super knapp, die Kinder saßen hinten drin und sie hat sich danach richtig krass aufgeregt, warum ich uns in diese Gefahrensituation
brachte. Ja, aber warum?
Ja, und ich habe natürlich gewusst, dass es bescheuert war, aber ich dachte, ich habe das nicht einsehen wollen.
Diese 3 Sekunden sparst du.
Genau, und habe das nicht zugeben wollen und habe halt gesagt, naja, das war schon okay, ich habe das schon richtig eingeschätzt und sie hat sich halt richtig aufgeregt darüber. Und am Ende lief es darauf hinaus, dass ich wirklich laut gesagt habe, halt jetzt die Klappe, weil sie sich nicht zusammen, weil es halt nicht aufhört, das führt halt auch zu nichts. Und im Endeffekt war das Thema auch, das habe ich schon öfter gesagt, ich fahre nicht mehr. Warum fahre ich hier Auto, um mich jedes Mal anmeckern zu lassen? Das ist so unentspannt, du fährst, aber keiner von uns hat Bock, Auto zu fahren.
Mhm.
Und diese Streits, und das war ja deine Ausgangsfrage, warum ich das vermeide, diese Streits könnte ich halt eigentlich bei jeder Autofahrt führen. Und weiß aber, dass es eigentlich oft keinen Sinn hat, sich da reinzusteigern, sondern tief einzuatmen und sagen, es ist gleich vorbei, noch eine halbe Stunde und wir sind da. Die Situation ist, ich weiß, dass sie damit ein Problem hat und ich bin schlechter Autofahrer, obwohl ich seit sehr, sehr langer Zeit unfallfrei fahre. Aber diese Streits vermeide ich, also oft.
Kann ich verstehen. Speaking of schlechte Autofahrer, der schlechteste Autofahrer der Welt ist mein Vater. Der musste schon 2-mal zum psychologischen Gutachter.
Wirklich?
Ja. Er meinte zu mir, wenn er jetzt nochmal muss oder müsste, dann würde er den Führerschein für immer verlieren.
Ich glaube, ja.
Dann muss er mit Chauffeur fahren. Safe Driving. Er hofft ja immer noch drauf.
Ja, ja, ja.
Es ist wirklich der aller schlechteste Autofahrer. Er überschätzt sich halt selber. Und immer, wenn wir zum Beispiel früher in Skiurlaub gefahren sind, jetzt fahren wir mittlerweile mit dem Zug, aber wir sind früher mit dem Auto gefahren, war das so, wenn ich nicht mehr fahren konnte, musste ich ihn natürlich fahren lassen. Und es ist jedes Mal so, dass du mit dem Leben abschließen musst. Ich habe dann gesagt, okay, wenn ich hier bei dieser Autofahrt sterbe, dann soll es so sein. Und es fühlt sich so an, wenn du so leicht wegdöst bei ihm, als ob die Achterbahn so hochklickert. So klick, klick,
ja, ja.
Klick, 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 klick. Und du auf den Moment wartest, bis du runterkippst. Weil irgendwann kommt mit ihm der Moment auf der Autobahn, wo er einfach hektisch in die Klötzer steigt. Oh, das habe ich jetzt nicht gesehen. Und du denkst so, im Schlaf wirst du hochgerissen und denkst, jetzt gibt's einen Frontalaufprall und alles ist zerstört und alles ist zu Ende. Und das ist der unerholsamste Schlaf, den du haben kannst, weil immer du mit dem Leben so abschließt, während du schläfst.
Also ich glaube, meine Frau sollte mal bei deinem Vater ein paar Stunden nehmen.
Desensibilisierungskurs.
Ja.
Das ist das Heubad für alle Fahrängstlichen.
Und ich meine, dein Vater hört ja so schlecht.
Ja, das kommt noch dazu.
Und ich habe letztens erfahren von meiner Frau, die Oma, und ich dachte schon, die wären das perfekte Dreamteam. Die hat jetzt ihr Auto abgegeben, weil sie beim Augenarzt war. Und bis dahin ist sie noch Auto gefahren und hat immer gesagt, ja, ich sehe 60% mit Brille. Und der Augenarzt hat festgestellt, dass sie auf dem einen Auge 2% sieht und auf dem anderen 12.
Und wie hat sie zu dem Augenarzt gefunden?
Mit Brille.
Oh Gott, und sie, oh Gott.
Meinte, okay, ich fahre jetzt nicht mehr.
Danke, hättest du eh nicht gedurft. Ja, nee, mein Vater.
Aber die wäre der perfekte Beifahrer für deinen Vater, weil wenn sie, die sieht sowieso keine Situation. Die
fahren aber ohne Angst zusammen.
Genau. Und wenn sie sieht und ihn anschreit, hört er es nicht.
Aber mein Vater, zu allem Überfluss, weil er sich selber so überschätzt, hat er dann ab und zu noch mal so Stöpsel auf dem Ohr und hört irgend so ein meditatives Hörbuch oder so. Also ganz, ganz schlimm. Man kann es sich eigentlich nicht vorstellen. Und er sieht das auch nicht ein, dass er so ein ganz schlechter Autofahrer ist. Der fährt auch jedes Auto zu Schrott, ne? Weil er dazu noch sehr überheblich fährt, sich so rechts vorbei an so einem Linksabbieger und dann vor das erste Auto stellt. Nein. Und so. Manche dann natürlich gar keinen Bock haben und ihm reinfahren. Also das ist schon tausendfach passiert. Also der hat auch nur noch Schrottautos deswegen, damit er so seinen Crashtest in der Stadt fahren kann.
Aber gehst du Streits eher aus dem Weg oder gehst du in die Konfrontation?
Kommt immer drauf an, in welcher Stimmung ich bin, aber ich bin eher schon ein Typ, der in die Konfrontation geht, leider. Ich wünschte, es wäre manchmal anders, aber ich verbessere mich da auch.
Ja, ist es schlecht?
Naja, unnötig. Also
super. Achso, du gehst nicht konstruktiv in die Konfrontation. Nicht immer.
Nicht immer.
Ah ja, okay.
Manchmal feuere ich einfach was raus. Aber ich würde schon sagen, dass ich mich gut verbessert habe. Also eine wahnsinnig gute Lehrerin ist meine Ex-Freundin. Also da muss ich mir dann dreimal überlegen, will ich das jetzt? Will ich den Hustle? Will ich den Pain? Oder sage ich, das brauche ich jetzt nicht? Und es gibt einfach andere Situationen, wo ich erfahren habe, dass es nicht gut ist, in die Konfrontation zu gehen. Polizeistops zum Beispiel. Warum halten Sie mich denn jetzt hier an? Nicht die beste erste Frage.
Haben Sie nichts Besseres zu tun?
Auf gar keinen Fall das machen.
Durch was versuchst du deinen Selbstwert im Außen aufzupolieren?
Dann müsste man ja erstmal behaupten, dass ich das tue, aber das tue ich natürlich. Ich glaube, Perfektionismus war ganz, ganz lange ein Streben von mir, also Perfektionisten. Man denkt ja immer, wenn man beim Vorstellungsgespräch gefragt wird, ja, was würden Sie denn als negative Seite von sich selber beschreiben? Ich bin einfach zu perfektionistisch.
Also wenn ich etwas sehe bei mir, ist, dass ich manchmal zu genau arbeite.
Ja, und ich bin manchmal so ungeduldig mit mir selber, wenn das nicht so schnell vorangeht.
Ja, und dann mache ich viel in meiner Freizeit. Und ich weiß, es ist nicht gut, weil es Work-Life-Balance, aber ich arbeite wirklich sehr gern.
Willkommen im Team. Perfektionismus ist eigentlich immer auf einen geringen Selbstwert zurückzuführen, weil du musst im Außen nur perfekt sein, wenn du eigentlich was verbergen willst, was im Inneren nicht so perfekt für dich selber ist, was du überdecken möchtest. Und wenn du das psychologisch aufdröselst, dann kommst du eigentlich immer dahin. Und je reiner ich mit mir selbst bin, desto mehr kann ich das. Außerdem, was auch krass ist, womit ich ganz, ganz viele Jahre meinen Selbstwert von außen aufpoliert habe, war
Autos.
Nein, für Autos habe ich mich nie interessiert. Also nur zum Fahren halt, aber nicht so. Ja. Doch, ich habe so ein Oldtimer-Heft gehabt, wo ich ab und zu mal so durchgeblättert
habe. Ich habe übrigens, apropos Autos, ich habe im Urlaub so einen richtig alten, schönen VW-Bus gesehen. Oh. So ein richtig Oldschool mit diesem riesengroßen VW-Zeichen vorne
drauf. Ja, ja,
und der Typ war an der Autobahnraststätte.
Der teuerste Oldtimer vom VW.
Und der hat mit seinem Lappen dieses Auto gebonert. Und ich dachte, warum? Wir sind doch unterwegs. Wahrscheinlich hält er jede 10 Minuten an der Autobahnraststätte an und poliert dieses Auto sauber, weil er Angst hat, dass die Fliegen sich einbrennen in den Lack. Und ich musste an dich denken. Das wärst du gewesen.
Nein.
Ah, hier ist so ein Fleck auf dem.
Ich bin doch überhaupt nicht so perfektionistisch.
Ja, aber bei diesem VW-Bus wärst du es.
Ich würde mir so ein Ding nicht holen können, weil du da eigentlich nicht normal drin campen kannst. Genau. Aber was ich gemerkt habe, je besser ich zu mir selbst komme, je reiner ich mit mir selbst bin, je besser mein Selbstwert wird, desto weniger muss ich mir das von außen holen. Also ein ganz, ganz langer Antrieb, und ist es vielleicht noch immer, waren Frauen. Bestätigung von außen durch Frauen.
Okay.
Durch Kontakt mit Frauen, durch mit Frauen schlafen.
Wie sah der aus? Also ist es
Also ganz oft war immer so attraktive Frau an meiner Seite, macht mich zu einem besseren Typen.
Ja, weil ich wollte die Frage nämlich auch beantworten mit, bei mir gibt's nichts, und jetzt, wo du es sagst, Frauen waren eine Zeit lang auch, ist bei mir aber nicht unbedingt nur die Attraktivität nach außen, sondern die Wertschätzung der Frau an sich für mein Sein. Also ich brauchte nicht das im Außen, dass ich mit ihr rumlaufe an der Hand und sage, guck mal hier, wie schön es ist, auch wenn ich das natürlich auch genossen habe. Aber es war eher, wenn die Person mich, ja, ich würde schon fast sagen, sich in mich verliebt hat. Dann habe ich gedacht, okay, siehst du?
Und ja, also ich merke, bei mir war es tatsächlich beides. Was mir jetzt heutzutage nicht mehr so wichtig ist, weil wir haben dazu eine Folge gemacht, die müsste jetzt bald rauskommen. 99,9% der Menschen sieht man in seinem Leben eh nie wieder. Darum ist auch scheißegal, was sie über einen denken. Aber meine Ex-Freundin zum Beispiel, das war eine Frau, und das hatte ich schon manchmal bei Frauen, wenn die in den Laden gekommen ist, ne? Also wir hatten mal so eine Situation, da waren wir schon in einer Bar und sie ist so nachgekommen.
Ja.
Du hast gemerkt, in dem Moment, wo sie so reingekommen ist, lief alles in Zeitlupe. Und die Männer, die mit ihren Frauen da waren, haben für einen kurzen Moment aufgehört, mit ihren Frauen zu reden.
Kurz nach unten geguckt. Hat sie gesehen, dass ich geguckt habe? Ich hoffe nicht.
Und da haben sie halt angestarrt. Und das war schon immer krass zu sehen, was sie für eine Anziehungskraft hatte auf andere Männer. Also das habe ich jahrelang gemacht. Und natürlich Erfolg, vor allem beruflicher Erfolg. Und das auch zu zeigen und zu sagen, besonders meinem Vater, guck mal, was ich wieder Tolles erreicht habe. Könntest du mich doch vielleicht lieben, so wie ich bin?
Sagst du das dann auch so?
Den letzten Satz nicht.
Wäre vielleicht mal ganz gut.
Ja, das nimmt immer mehr ab. Und ich glaube, du hast mir da auch in vielen Punkten die Augen geöffnet. Ich weiß nicht wie, aber wahrscheinlich durch deine selbstgefällige, lässige Art, dass du einen Fuck gibst. Und je mehr ich zu mir komme und weniger Wert darauf lege, was andere Menschen denken und sagen, desto geiler wird das Leben eigentlich, weil du unglaublich frei wirst. Du bist nicht mehr in einer ständigen Pseudo-Beobachtung. Du denkst ja sonst, ey, Leute beobachten dich, aber die meisten Leute interessieren sich am meisten für sich selbst. Und darum...
Was auch sehr gesund ist.
Ja. Oder wie mein Vater zu sagen pflegte, wenn jeder für sich selbst sorgt, ist für alle gesorgt. Wann warst du das letzte Mal eifersüchtig? Eine Reise zurück in die Zeit.
Erinnere ich mich nicht. Auf wen muss ich eifersüchtig gewesen sein?
Weiß ich nicht.
Geht es um Liebesbeziehungen, Eifersucht im Kontext von Frauen oder geht es auch um...
Ich weiß was, aber ich gehört dir eigentlich nicht in den Podcast, sondern zu Beste Vaterfreund, als dein Nachbar deiner Tochter Schwimmen beigebracht hat.
Da war ich aber nicht eifersüchtig. Das war nicht Eifersucht, das war eher eine Form der Selbstkritik von wegen, hey, das ist eigentlich meine Aufgabe, ich müsste mir Zeit nehmen.
Zurück dafür. Ans Handy. Da gibt es jetzt was Wichtiges auf Social Media zu tun.
Nee, ich musste arbeiten in dem Zeitraum.
Und zurück war so, ans Handy.
Das war nicht Eifersucht, weil ich es ja schön finde. Aber Eifersucht? Das muss, weiß ich nicht. Nee. Mm-mm. Eine Zeit lang war ich eifersüchtig auf das Leben der anderen, wenn die mehr Geld hatten.
Ja?
So ein bisschen. Also das war dann, hat sich dann, ich kann es auch nur deswegen bezeugen, weil ich immer mich gefreut habe, wenn ich dann schlechte Sachen über die gehört habe. Also von wegen.
Dafür sind die ganzen bunten Klatschblätter da
übrigens. Ah, die Beziehung ist zu Bruch gegangen. Ha, siehst du, jetzt hilft dir dein Geld auch nicht mehr.
Geld kann eben nicht alles kaufen. So. Warst du mal auf mich eifersüchtig?
Nein.
Noch nie im ganzen Leben?
Nein.
Wirklich nicht? Also ich kann sagen, ich war schon mal auf dich eifersüchtig.
Also ich weiß es. Also wenn ich nochmal darüber nachdenke, gerade auch was so Geld angeht. Ich hatte mal einen Kumpel, der... Ja, oder generell bei Freunden, die mehr Geld hatten, wo die Eltern auch mehr Geld hatten, die in so einem gemachten Nest aufgewachsen sind.
Aha, wo alles schon eigentlich erledigt war, ne?
Genau, und wo man auch schon früh sagen konnte, selbst wenn die nichts werden, für die ist gesorgt. Die müssen sich keine Sorgen machen.
Ab hier ist Bonus.
Genau, ab hier ist Bonus. Und das war eine Zeit lang für mich schon ein Thema, obwohl es uns gut ging. Also wir hatten nicht keine Geldprobleme, auch wo meine Eltern da immer einen riesen Fass aufgemacht haben. Aber wenn man mal ganz ehrlich war, haben wir ein ganz normales mittelständisches Leben gelebt. Und wir hatten alles, was es braucht. Und man hätte halt nur noch ein Step-Up haben können. Also der Urlaub hätte weiter weg sein können, das Hotel hätte schöner sein können.
Ist das Glas halb leer oder halb voll?
Genau. Und da war ich eine Zeit lang wirklich... Und da war ich eine Zeit lang eifersüchtig auf diese Person. Und daher kam auch dieses, wenn ihnen was Schlechtes widerfahren ist, so von wegen, ja, siehst du? Oder wenn die dann ihr ganzes Vermögen verloren haben, was nie passiert ist. Aber es war immer so ein innerer Wunsch, dass ich dachte, hey, komm doch mal auf mein Level runter, dann weißt du, wie es dir geht. Und das war total absurd. Ja,
an der Basis.
Ja, genau. Und es war total absurd, weil der Unterschied gar nicht so groß war. Und als ich mir dessen bewusst auch geworden bin, dass es gar nicht so ein riesen Step-Up ist und dass das Leben am Ende eigentlich das Gleiche ist, nur noch mal... Ja, man kann sich immer alles schöner reden, es kann immer alles nochmal besser sein, aber es muss es nicht.
Ja, und vor allem fällt es dir auch nicht mehr auf.
Ja, genau.
Das ist das Problem an Luxus und an einem ganz, ganz krassen Leben in all dem, dass das neue Null ist. Das Gehirn speichert das ab und nach 2-3 Wochen ist das neue Null. Ich habe es gemerkt, ich habe meine Wohnung mal umgebaut gehabt, ne? Und ich habe oben eine riesen Fensterfront reingebaut. Und diese Fensterfront, da kannst du in die Ferne gucken, halt über die Stadt. Ist mega geil. Und ich bin so die ersten 2, 3, 4 Wochen hochgekommen und dachte jedes Mal, Alter, was ist das für eine Aussicht? Wie krass ist das? Und mittlerweile merke ich das gar nicht mehr. Mittlerweile merke ich es nur noch, wenn andere Menschen das erste Mal zu mir nach oben kommen und die Aussicht sehen. Das ist für die was Besonderes ist. Und ich sitze da halt jeden Morgen und frühstücke und es ist so eine Selbstverständlichkeit geworden.
Ja.
Ich finde, es ist mal viel wichtiger, mit wem du die Zeit verbringst, als wo du die Zeit verbringst. Das ist so krass. Auch bei schlechten Partys ist mir das früher aufgefallen. Die Partys waren dann immer gut, wenn die richtigen Leute dabei waren. Und dann war es auch eigentlich keine schlechte Party. Aber auf diesen Partys mit irgendwelchen blöden Leuten, die noch so geil wären, wenn es ein fettes Haus gewesen wäre, ja, ein fetter Pool. Ich hatte ein paar Freunde durch die Schule, da waren die Eltern halt Zahnärzte, die hatten eigene Praxen und die hatten wirklich alles, was du dir vorstellen kannst. Mhm. Tiefgaragen mit mehreren Sportwagen, fette Pools und wir sind nachts manchmal über den Zaun geklettert und sind baden gegangen. Und manchmal haben wir auch tagsüber da gechillt und mit den Partys gehabt. Und das war kacke, wenn nicht die richtigen Leute da waren. Ja,
die Erfahrung ist es am Ende.
Die Erfahrung, und die machst du mit Menschen.